Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steuerpodcasts Frisch serviert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, ihr merkt, meine Stimme ist etwas lediert. Das liegt nicht am Wochenende, sondern an einer kleinen Erkältung. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Kürzlich hatten wir schon mal das WIN-Netzwerk zu Gast, die Women at IFA. Und diesmal wollen wir von der Young IFA Network Tagung berichten, also der YIN-Jahrestagung. Was ist YIN? Der YIN e.V. gründete sich im Dezember 2016 beim BDI in Berlin noch unter der Führung von Florian Holle. Ich sage nicht ganz ohne Stolz, ich bin Gründungsmitglied dieses tollen Netzwerkes, war bis einschließlich vorletztes Jahr auch im wissenschaftlichen Beirat tätig dort. Und heute haben wir von der Jahrestagung in Hamburg die handelnden Personen zu Gast und freuen uns sehr über einen kurzen Bericht über die einzelnen Teile der Veranstaltung, auch über die Abendveranstaltung, wie die so war, in der erste Liebe war. Das Steuerrecht ist natürlich vielleicht nicht unsere erste Liebe, aber hier mindestens unsere zweite. Und damit übergebe ich gerne an Inga Bethmann, meine liebe Kollegin von PwC aus Hamburg, die hier regionalverantwortliche Vorstand ist. Und Inga wird uns so ein bisschen einführen. Wie ging es los mit der Tagung? Was waren so die Themen? Und wer hat uns gesponsert oder euch vielmehr? Ich bin ja raus. Von daher, liebe Inga, hol uns mal ein bisschen ab.
Ja, Ronald, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen, diesmal zum ersten Mal. Genau, wir wollen über unsere YIN-Jahrestagung berichten von vor 2 Wochen. Wir haben gesprochen über Reformbedarf im deutschen internationalen Steuerrecht. Mir kam dies Jahr die Ehre zu, das hier in Hamburg ausrichten zu dürfen. Und zwar waren wir an der Bucerius Law School tagsüber für die Veranstaltung zwischen 10 und 18 Uhr. Und abends, du hast es schon gesagt, waren wir in der ersten Liebe Bar. Wir hatten eine super Teilnehmerzahl, ich glaube einer der Rekorde. Da haben wir uns riesig drüber gefreut und mussten am Ende tatsächlich leider die Anmeldung schließen. Also uns haben im Nachgang noch viele E-Mails erreicht, ob wir nicht doch noch irgendwie Leute zulassen können, was wir dann leider ablehnen mussten, weil wir am Ende leider nicht mehr genug Sponsorengelder hatten. Wobei wir tatsächlich sehr viele gute Sponsoren hatten. Wir hatten unseren Hauptsponsor, den NWB Verlag. Wir hatten Deloitte, Nöhr, Mörle, FGS, Wiese Lukas, also viele, die sich hier beteiligt haben, die uns hier finanziell unterstützt haben, denen wir an dieser Stelle auch nochmal danken wollen. Du hast es gesagt, wir waren an der Bucerius Law School. Der Professor Wiese, Honorarprofessor dort, hat die Eröffnung gemacht. Der hat schon mal ein bisschen hingeleitet zu dem Thema. Zum generellen Reformbedarf, hat kurz den Koalitionsvertrag angesprochen, hat den ganz bezeichnend als Nicht-Angriffspakt bezeichnet und meinte, dass da tatsächlich noch sehr viel mehr hätte drinstehen können zum Thema Unternehmenssteuerrecht und kritisierte auch so ein bisschen, dass die Körperschaftssteuersenkung eben erst ab 2028 kam, die er gerne hätte früher gesehen. Er hat erzählt von großer Unsicherheit, die wir momentan haben, mit der sich insbesondere Unternehmen auch konfrontiert sehen, hat zum Beispiel die Rule 899 in den USA genannt, die ja quasi zu einer Strafbesteuerung führen, wenn die EU ihre Mindestbesteuerungsregeln, also die Pillar 2-Regeln anwendet, insbesondere diese UTPR, wo dann eine europäische Tochter gegebenenfalls eine US-Mutter besteuern würde. Und ganz am Ende hat er nochmal aufgerufen, uns alle für eine regelbasierte Ordnung im Steuerrecht einzusetzen und darauf hinzuwirken. Genau, das war eine ganz schöne Einleitung. Ich glaube, viele dieser Themen kamen dann nachher in den Panels auch nochmal zur Sprache oder wurden da dann detaillierter behandelt. Gestartet haben wir dann allerdings erstmal mit dem Interview. Das haben Maria und ich zusammen gemacht. Und Maria, vielleicht magst du ja mal kurz schildern. Für mich war es das erste Mal, Interview sowohl auf Zuhörer als auch aktiv auf der Bühne, was wir mit dem Format so generell bewirken wollen, wen wir vielleicht auch, wir hatten ja schon sehr bekannte Persönlichkeiten auch zu Gast, wen wir da bisher so interviewt haben.
Klar, danke Inga, ich übernehme total gerne. Ich hatte ja die Ehre, das Interview mit dir zusammen zu moderieren. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, man kann das Interview, wie wir das liebevoll nennen, auch inzwischen als etabliertes Format unserer Jahrestagung bezeichnen. Es ist sicherlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal unserer Tagung. Das findet man auf den anderen großen Tagungen nicht so sehr. Und es ist eben auch daraus geboren, dass JIN sich gerade an die jungen Steuerrechtler wendet. Also auch an Personen, die noch am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, vielleicht sogar noch im Studium sind, aber oder in der Promotionszeit, aber noch nicht vielleicht genau wissen, wo sie hinwollen. Und da knüpfen wir mit dem Interview, das wir immer am Anfang der Tagung für eine Dreiviertelstunde führen, an. Und damit wollen wir dann daran anknüpfen, dass wir mit unserer Jahrestagung eben dem Publikum nicht nur fachlichen Input geben wollen, den wir en masse später geliefert haben, sondern auch so ein bisschen Input für persönliche Karriereentscheidungen geben wollen, Anhaltspunkte. Und dafür suchen wir jedes Mal Gesprächspartner. Das sind beruflich gestandene Persönlichkeiten aus allen steuerlichen Berufsfeldern, aus den steuerlichen Disziplinen, sowohl aus der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre als auch aus dem juristischen Bereich kommt. Und da haben wir wirklich namhafte Leute gehabt. Wir hatten ehemalige BfH-Präsidenten mit Rudolf Mellinghoff. Wir haben Vertreter der Wissenschaft gehabt mit Debbie Schanz. Dieses Jahr gleich auch vielleicht. Wir kommen darauf zurück. Wir haben mehrere BfH-Richter bereits gehabt mit Matthias Lohse und Jutta Förster. EuGH-Vertreter mit David Hummel im letzten Jahr. Vertreter des BMF mit Martin Kreinbaum. Also wirklich große Namen, die spannende Einblicke in ihre Laufbahn gegeben haben und eben nicht nur das, was man bei Betrachten des CV auch so schon selbst sehen kann, sondern berichtet haben von Herausforderungen, die sie erlebt haben, was sie eigentlich dahin gebracht haben, was man neben fachlichem Können eigentlich braucht, um großartige Karrieren hinlegen zu können. Und da haben sie sich immer sehr nahbar gezeigt und das machen wir jedes Jahr sehr gern wieder. Und ich denke, es ist ein sehr schönes Format, zu dem wir auch immer positives Feedback bekommen. Und dieses Jahr haben wir wieder zwei spannende Gesprächspartnerinnen gehabt, nämlich dieses Mal Kerstin Schulz, die ist Global Head of Tax bei der deutschen Lufthansa, hat also einiges aus der deutschen Unternehmenssicht beitragen können. Und neben ihr Professor Karin Suritz-Sloan, die Inhaberin einer Professur für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Uni Paderborn ist. Beide haben spannende Lebensläufe, haben jeweils eine Ausbildung gemacht. Die eine zur Steuerfachangestellte, nämlich Kerstin Schulz, die andere erste Banklehre, haben dann jeweils BWL studiert und mehrere berufliche Zwischenstationen gab, bis sie da waren, wo sie jetzt sind, haben daraus sehr frei berichtet. Und man hat einen guten Eindruck davon bekommen, was es eben so gebraucht hat, dass sie da ankamen konnten, wo sie jetzt sind. Vielleicht, Inga, magst du noch mal ein paar Einblicke davon geben, was sie eigentlich so gesagt haben? Sie haben auch ein bisschen was zu meinem Hauptthema gesagt. Also es war ein sehr lebhaftes, nettes Gespräch mit beiden.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch. Ich glaube, sie waren beide eigentlich sehr offen. Jetzt nur ganz kurz an dieser Stelle. Ich fand, so wichtige Key Takeaways für mich waren zum einen so die Tipps, die sie gegeben hatten, zu bezeichnen, was sie dahin geführt hat, wo sie heute sind. Sie sagten, es ist wichtig, Netzwerke zu schaffen. Karin Suritz-Sloan hat das insbesondere auch für die Forschung dann thematisiert, dass sie da viele Forschungskreise hat und den Austausch eben stark fördert. Sie haben den Tipp gegeben, sich wissensseitig breit aufzustellen. Also beide haben betont, dass es schon wichtig ist, auch allgemeine betriebswirtschaftliche Grundlagen zu kennen und auch, wie wichtig es ist, in Prozessen zu denken. Also eben nicht nur der Steuerexperte zu sein, sondern auch mit den Leuten dann sprechen zu können. Die Kerstin Schulz sagt an mehreren Stellen, es ist wichtig, sie nannte es immer, mehrere Sprachen zu sprechen, also eben zu verstehen, ob man jetzt gerade mit dem CEO spricht oder sich unter Steuerberatern oder Steuerexperten austauscht. Und insgesamt einfach dieses Neugierigsein, was sehr wichtig ist in dem dynamischen Steuerrecht, in dem wir uns so bewegen, und eben auch mutig zu sein, einfach mal neue Wege zu gehen. Sie haben dann beide auch schon mal was zum Reformbedarf gesagt, den Sie so sehen. Das waren zum Teil Themen, die der Professor Wiese auch schon gesagt hatte. Zum einen eben mehr Steuersicherheit herstellen, die Komplexität reduzieren und haben eben auch eine Unternehmenssteuerreform angesprochen, die vieles vereinfachen sollte. Und die Kerstin Schulz hatte nochmal den Impuls gegeben, dass vielleicht nicht nur auf der gesetzgeberischen Seite da Reformbedarf besteht, sondern vielleicht auch einfach in der Betriebsprüfung hatte sie dafür plädiert, dass es gegebenenfalls mal pragmatischere Lösungen geben könnte, wie beispielsweise das wohl in Holland auch häufig der Fall ist. Genau, und damit hat unser Interview dann übergeleitet zum ersten Panel.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Maria, mit dem Namen noch nicht so viel anfangen können. Also eigentlich solltet ihr das alle, wenn ihr euch hier mit beschäftigt. Maria Marquardsen ist Juniorprofessorin an der Ruhr-Universität Bochum für öffentliches Recht und Steuerrecht. Nur der Vollständigkeit halber, weil ich ja Inga auch angekündigt habe. Und apropos ankündigen, es geht jetzt weiter mit Kunka Petkova, ihres Zeichens Referentin im Bundesfinanzministerium und stellvertretende Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats und damit meine legitime Nachfolgerin. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, Kunka, dass du heute dabei bist und über dein Panel 1, was du geleitet hast, berichtest. Was waren da so die Teilnehmer und was waren aus deiner Sicht die Big Points und die Highlights, liebe Kunka?
Ja, hallo Ronald und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute im Podcast zu Gast zu sein und über die zentralen Erkenntnisse meines Panels, politische und rechtssetzende Akteure im internationalen Steuerrecht zu sprechen. Das internationale Steuerrecht ist derzeit so dynamisch und politisch aufgeladen wie selten zuvor. Und was wir beobachten, ist eine regelgerechte Neuvermessung der globalen Steuerarchitektur. Und dabei stellt sich immer drängender die Frage, wer gestaltet eigentlich das Steuerrecht der Zukunft? Die wichtigste Erkenntnis ist wohl, die Bühne der Steuerpolitik ist heute nicht mehr allein in der Hand souveräner Staaten. Vielmehr beobachten wir ein komplexes Zusammenspiel von internationalen Organisationen, politischen Gremien, Netzwerken und natürlich den Staaten selbst. Die OECD spielt dabei auch eine sehr wichtige Rolle. Sie hat mit dem Inclusive Framework und BEPS und auch mit dem ganzen BEPS-Projekt den globalen Steuerdiskurs stark geprägt. Besonders die Einführung der globalen effektiven Mindestbesteuerung markiert auch einen historischen Paradigmenwechsel. Gleichzeitig treten aber auch die Vereinten Nationen mit einer eigenen Framework Convention on International Tax Cooperation auf den Plan. Dieser Prozess ist ambitioniert und ja auch herausfordernd, aber auch ein politisches Signal, nämlich Steuerrecht ist ein globales Gemeingut und auch die Europäische Union strebt nach Einfluss, etwa über Richtlinien zur Steuertransparenz oder zur Bekämpfung aggressiver Steuervermeidung. Ein zentrales Spannungsfeld, das wir auf dem Panel diskutiert haben, war auch die Frage, was macht eigentlich gute Steuerpolitik aus? Wir haben festgestellt, dass sie effektiv sein muss, also tatsächlich Gewinne erfassen, Steuervermeidung verhindern und Umsetzung ermöglichen. Sie muss auch legitim sein, also logisch, demokratisch abgestürzt und mit einer breiten Beteiligung. Und sie muss auch fair sein, besonders gegenüber Kleinstaaten und Ländern mit geringerer Verwaltungskapazität. Diese Kombination Effektivität, Legitimität, Fairness wird auch in vielen Prozessen noch nicht ausreichend balanciert. Und aus meiner Perspektive war auch ein besonders spannender Teil des Panels der Blick auf die Kleinstaaten, nämlich Liechtenstein. Und hier zeigt sich auch die Rolle dieser Staaten verändert sich. Früher als Regelnehmer und Ziel internationaler Kritik wahrgenommen, nehmen kleine Staaten heute aktiv an multilateralen Prozessen teil. Sie setzen Standards wie die Mindestbesteuerung um, bringen sich in Arbeitsgruppen ein und positionieren sich auch strategisch. Natürlich sind Ressourcen knapp und diese Vielzahl paralleler Prozesse, OECD, Global Forum, Vereinte Nationen, EU. Das alles bedeutet enormen Umsetzungsdruck. Aber durch Allianzen, kluge Priorisierung und thematische Spezialisierung entstehen auch neue Einflussräume, auch für kleinere Akteure. Und wir haben uns im Panel auch mit der Frage beschäftigt, was passieren würde, falls die zentralen Projekte scheitern sollten, wie zum Beispiel die BEPS 2.0 oder die UN Convention. Und da ist die Antwort auch nicht sehr überraschend. Dann droht einfach ein Rückfall in nationale Alleingänge, in Steuerwettbewerb und Fragmentierung. Und das würde nicht nur die Unternehmen vor neue Unsicherheiten stellen, sondern auch das Vertrauen in die internationale Steuerpolitik massiv einschüttern. Und gleichzeitig sehen wir auch, die gegenwärtige Vielfalt an Akteuren ist eine Chance für mehr Beteiligung, für mehr Gerechtigkeit, für mehr globale Solidarität und diese Chance gilt es jetzt zu nutzen. Und ein letzter Gedanke, den ich aus unserem Panel mitgenommen habe, Steuerrecht ist kein rein technisches Regelwerk, es ist hochpolitisch, es entscheidet über Verteilung, über Entwicklungschancen und über staatliche Handlungsfähigkeit und deshalb braucht es auch eine neue Kultur der internationalen Steuerkooperation, inklusiv, legitimiert, pragmatisch, ungetragen vom Willen, globale Probleme gemeinsam zu lösen. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Erkenntnisse von dem Panel. Also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, das zu moderieren und ich hatte auch super tolle Panelisten dabei. Ja.
Ja, vielen Dank. Also wir fanden es alle ganz toll, die verschiedenen Sichtweisen aus Liechtenstein oder von Ex-Mitarbeitern, die bei der UN sogar waren oder da mal mitgearbeitet haben. Also es war wirklich ein bunt zusammengesetztes, sehr illustres Panel. Vielen Dank dafür, Kunka. Wir gehen mal weiter im Programm. Und zwar haben wir jetzt sozusagen als nächsten Panelleiter von Panel 2 den Dr. Michael Popp, seines Zeichens Head of Corporate Tax Planning bei der Lufthansa. Und lieber Michael, was sind denn aus deiner Sicht so die wesentlichen Highlights deines Panels gewesen?
Vielen Dank, Ronald, für die kurze Einleitung. Also, worüber haben wir überhaupt gesprochen? Ja, wir haben uns im ganzen Konglomerat, am roten Faden des Reformbedarfs des deutschen Steuerrechts letztlich orientiert und hatten uns dann für das zweite Panel insbesondere existierende Missbrauchsvermeidungsvorschriften rausgepickt und dann diskutiert, wie eine derartige Konstellation, wie wir sie gerade vorfinden, unzählige Regelungen, die hier existieren, reformiert werden kann. Und vielleicht sogar muss. Wenn ich sage wir, dann bestand das Panel, das ist das Tolle an der JIN, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Es war ein Unternehmensvertreter mit Mirko Buggsteg mit auf dem Panel, der von TESA kam. Es war Dr. Magdalena Schwarz dabei aus der Beratungsperspektive von Bluebird. Es war auch, sag ich mal, aus einer Frankfurter Perspektive Nachbarschaftshilfe da, aus dem hessischen Finanzministerium, in Form von Herrn Dr. Alexander Mann. Und dann noch Dr. Brandt bei Maria, also insofern schließt sich hier der Kreis. Leon Wittling war auch noch mit dabei, um dann auch die, sag ich mal, wissenschaftliche Perspektive mit reinzubringen. Eingeleitet wurde die Diskussion allerdings mit einer Frage ins Auditorium. Und zwar hat uns erstmal interessiert auf dem Panel, wie groß schätzt man denn selbst eigentlich das Vorwissen ein im Sinne von Missbrauchsvorschriften? Also was denkt man denn selbst von sich? Weiß man? Und das war ganz interessant, weil wir hier eine totale Normalverteilung bekommen haben. Also wir hatten letztlich Antwortmöglichkeiten von, ach interessant, es gibt steuerliche Missbrauchsvermeidungsvorschriften, wusste ich gar nicht, bis zu, ich kenne sie alle. Und wir hatten sowohl an den äußeren Rändern, was mich persönlich auch überrascht hat, Menschen, die das so eingeschätzt haben, aber die Großzahl des Auditoriums sagte, boah, ich kenne mich so okay aus. Und das hat natürlich dann die nächste Frage ans Auditorium fast schon provoziert, nämlich dann war die Frage, was kommt euch denn in den Sinn, wenn ihr an steuerliche Missbrauchsvermeidungsvorschriften denkt? Das hatten wir über so eine Slido-Abfrage gemacht und ich möchte jetzt nur mal ein paar Themen hier rauspicken, die da genannt wurden. Also einmal jetzt vielleicht die eher erwartbaren Antworten, unbestimmte Rechtsbegriffe, überflüssiges Reporting, undurchsichtig, Gestaltungsmissbrauch wurden da genannt. Aber dann natürlich dann auch eher so in diese strafrechtliche Richtung gehende Begriffe Steuerhinterziehung, Chaos und die am häufigsten gegebene Antwort Gefängnis. Also insofern, also diese steuerlichen Missbrauchsvermeidungsvorschriften lösen doch sehr viel positive Emotionen aus und das ist dann immer schön, wenn man das dann auf so einem Panel diskutieren kann. Es ist dann an der Zeit gewesen, um letztlich alle auf denselben Nenner zu bringen. Das hat Leon Wittling wirklich sehr gut gemacht, eine Einführung in das Thema zu geben. Denn wenn man ins Gesetz schaut, könnte man ja mit Blick auf 42 AO sagen, ist doch alles definiert, ist doch alles klar, warum redet ihr überhaupt noch drüber, warum muss man diskutieren? Er hat aber sehr gut aufgezeigt, dass letztlich einfach der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit stark einfach im, ja, möchte ich sagen, Widerspruch, aber zumindest in einem Spannungsfeld sich befindet mit dem Gebot der gleichmäßigen Besteuerung, hat dann über den 42 AO nochmal aufgezeigt, dass letztlich diese Einschätzung, dass viele unbestimmte Rechtsbegriffe dieses Thema Missbrauch definieren, nicht nur eine individuelle Einschätzung ist, sondern auch tatsächlich rechtlich so angelegt ist. Und dann nach dieser Einführung zu 42 AO auch einfach aufgezeigt, dass es einfach eine extreme, extreme Bandbreite an deutschen Missbrauchsvermeidungsvorschriften gibt. Und da war dann ganz interessant auch in der Diskussion meines Erachtens die Frage danach, was ist denn jetzt eigentlich rechtlicher Missbrauch? Was ist gesellschaftlich, schrägstrich politisch ungewollte Gestaltung? Und dieses Spannungsfeld zeigt sich ja auch in dieser Regelungsvielfalt. Also wenn man sich mal anschaut, was an internationalen Vorgaben beispielsweise umgesetzt werden muss, dem Mindeststeuergesetz, der Hinzurechnungsbesteuerung, der Anti-Hybrid Directive, also 4K, ESDG, Steueraustabwehrgesetz. Also ich möchte jetzt hier nicht alle aufzählen, um hier nicht alle Hörerinnen und Hörer zu verlieren, aber es ist auf jeden Fall ein großer Blumenstrauß an Regelungen, die hier existiert. Und das haben wir dann eben auf dem Panel aus unterschiedlicher Sicht diskutiert und besprochen, wobei ganz große Überraschung. Die Unternehmenssicht war ein bisschen viel. Das war vielleicht nicht so überraschend. Gleichzeitig das Ganze aber auch aus Beratersicht zumindest differenziert gesehen wird. Ja, wir sind ja heute bei PwC zu Gast, deswegen verkneife ich mir den Kommentar, den ich auf dem Panel gemacht habe, oder vielleicht noch nicht ganz, dass ich mit der Frage gestartet bin, ist es nicht für Berater wunderschön, diesen Blumenstrauß zu haben, denn dann kann ich zu jeder Blume den passenden Topf verkaufen. Aber das wurde nicht vollständig bejaht, sondern es gibt natürlich auch auf Beraterseite entsprechend die Rechtsunsicherheit, die dann für alle Seiten, Parteien befriedigend ist. Ganz spannend war es dann auch nochmal, das Ganze einzuordnen, wie das Ganze aus Verwaltungssicht gesehen wird. Da auch da war letzten Endes zumindest das Sentiment, glaube ich, spürbar, dass die Situation, in die wir jetzt gerade sind, also mit der tatsächlich teilweise Parallelität der Regelungen, auch aus Verwaltungssicht, nicht nur begrüßenswert ist. Allerdings ist man natürlich auch aus deren Perspektive stark in den rechtlichen internationalen Rahmen gebunden und eingefangen, was im Moment ja nochmal stärker belastet wird, muss man schon fast sagen, durch die Situation, die wir geopolitisch hier sehen, wo wir Kräfte haben, die wir nicht beeinflussen können, aber gleichzeitig internationale, zumindest mal auf EU-Ebene gefundene Reformen, Steuergesetz gebunden sind. Und darüber haben wir dann ein bisschen ausgetauscht und am Ende des Tages ging es ja auch um, was machen wir denn jetzt? Was ist denn eine gute Reform? Ja, weil wir wollten natürlich dem Herrn Dr. Mann auch einige gute Ideen mitgeben, die er mit nach Hessen nimmt und von Hessen raus in die Welt bringt. Und haben dann wieder das Auditorium gefragt, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, was denkt ihr denn? Was ist denn ein sinnvoller Weg nach vorne? Und auch da war wieder eine sehr umfangreiche Rückmeldung mit unterschiedlichen Perspektiven. Es ging von, wir müssen einfach mal schauen, dass wir die BPs zeitnaher zubekommen, um da letztlich prozessual schneller zu werden, um diese Vielzahl der Regeln besser zu managen. Dann 42 AO abschaffen wurde genannt. Mutige Aussage, ich denke, das ist kein Reformvorschlag, der sich jetzt zeitnah in Gesetzesvorhaben umsetzen wird. Alles weg außer Pillar 2, ja, wurde da genannt. Und am Ende des Tages waren wir natürlich, oder bin ich und das ganze Panel natürlich sehr optimistisch, dass davon sehr, sehr vieles umgesetzt wird. Und ich denke, wir haben das Ziel erreicht, mal in dieses Dickicht an Missbrauchsvermeidungsvorschriften ein bisschen differenziertes Licht zu bringen. Es bleibt spannend, würde ich abschließend behaupten. Und fand es aber auch wirklich sehr toll, viele junge Gesichter zu sehen, die sich auch noch heute mit diesen spannenden und oft schwerwiegenden Themen auseinandersetzen.
Ja, vielen Dank, lieber Michael. In der Tat, ich glaube, Decluttering ist das Stichwort, das wir hier ein bisschen mal ausmisten müssen und alles weg außer Pillar 2. Klingt natürlich erstmal attraktiv, aber ich habe mich ja die letzten 3,5 Jahre sehr viel damit beschäftigt. So richtig viel Spaß bringt das am Ende des Tages auch nicht. Und ich kann dir versichern, lieber Michael, auch als Berater, ich bin ja in der Grundsatzabteilung und berate ja meine Kollegen, du kannst dir sicher sein, dass nicht jede Regulierung hier auf Gegenliebe stößt. Also wir sind auch dafür, dass man mal sich überlegt, was macht Sinn und was nicht. Wir wollen ja auch uns mit sinnhaftigen Regulierungen beschäftigen und die Sinnbefreiten möglichst beseitigen. Aber das ist nur so viel. Und jetzt kommen wir last but not least. Ich möchte was sagen zum Hausherr der Bucerius Law School. Vielleicht etwas übertrieben, aber jedenfalls ein ganz wichtiger Akteur auch beim Zustandekommen der Tagung. Neben Inga war nämlich der Dr. Tim Maciejewski, seines Zeichens wissenschaftlicher Assistent an der Bucerius Law School. Und dort nicht nur im Steuerrecht, sondern auch im Stiftungsrecht sehr stark. Haben wir kürzlich auch bei einem Podcast einer anderen Berater Gesellschaft gehört, da warst du auch schon zu Gast. Lieber Tim, also erstmal vielen Dank, dass du dich da auch so eingesetzt hast, dass die Tagung dort stattfinden konnte und du hattest die Ehre, das dritte Panel zu leiten und somit den Tag sozusagen zu beschließen, bevor der Abend losging. Lieber Tim, berichtet uns doch mal, wen hattest du dabei und worum ging's, was waren so die Highlights?
Ja, danke für die Einleitung, Ronald. Das war eine besondere Freude, so viele Steuerrechtler an der Bucerius Law School begrüßen zu können. Es hat großen Spaß gemacht und ich habe mich auch sehr gefreut, dass auch für den letzten Tagungspunkt, der überschrieben war mit Verfahrensrecht und Rechtsschutz, noch alle am Ball geblieben sind, auch wenn das auf den ersten Moment trocken klingt. Wir hatten uns das vorher im wissenschaftlichen Beirat überlegt, warum ergibt es Sinn, auch die Perspektive mit einzubeziehen. Letztlich, weil all das, was wir in den ersten beiden Blöcken und auch schon im Einführungsstatement von Götz Wiese aufgetaucht ist, weil wir all das dann nochmal abrunden konnten. Und zwar, ich würde mal sagen, um die beiden großen Begriffe Komplexität und Rechtssicherheit drumherum. Wir haben uns gefragt, wie kann man jetzt in dem Chaos oder Dickicht des internationalen Steuerrechts für den Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung Rechtssicherheit schaffen? Was für Instrumente gibt es da im verfahrensrechtlichen Werkzeugkasten? Wie kann man die koordinieren, kombinieren und wo ist vielleicht noch ein Fach frei? Wo fehlt noch das passende Instrument? Das haben mit mir gemacht Solveig Glatz, Richterin am Niedersächsischen Finanzgericht, Noemi Strothkemper, Rechtsanwältin und Steuerberaterin bei Flickock Schaumburg, Andreas Saliger vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und Markus Schneider, International Tax Director bei der Bayer AG. Das heißt, wir haben auch versucht, die ganze Bandbreite der Sichtweisen da einzubringen und haben auch versucht, die einzelnen Instrumente so durchzugehen, die man spezifisch im internationalen Steuerrecht anwenden kann, in chronologischer Hinsicht. Das heißt, je nachdem, wie weit sich der Sachverhalt schon verwirklicht hat, haben wir gesprochen über APAs, Vorabverständigungsverfahren, über Risikobewertungsverfahren, ICAP, ETAK und Ähnliches mit der jetzt auch nationalen Vorschrift 89b AO, über gemeinsame und gleichzeitige Prüfungen, Schlagwort Joint Audits und dann über Rechtsschutzfragen, letztlich was passiert, wenn man sich im Vorfeld gar nicht einigen kann. Was sind so Grundgedanken, zu denen wir auf dem Panel gekommen sind oder generelle Punkte? Ich glaube, man kann hier sehen, dass viel Bewegung drin ist. Wurde geschildert, letztlich war da jahrzehntelang fast nichts und jetzt ist alle 2 Jahre mindestens ein neues Instrument auf dem Tableau, wo man sich dann immer fragen muss, wie spielt das jetzt mit anderen zusammen? Da ist Deutschland auch durchaus in einer Vorreiterrolle, beteiligt sich an Pilotverfahren auch schon, bevor jetzt die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen beispielsweise für die Risikobewertungsverfahren geschaffen wurden. Im 89 BAO hat Deutschland solche Verfahren schon mit durchgeführt. Das heißt, hier trifft man tendenziell auf offene Türen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten, auch in der generellen Entwicklung. In Staaten, wo das früher schwierig war, grenzüberschreitende Verfahren zu betreuen, wird das leichter. Und das führt, das war ein weiterer Punkt, zu vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, insbesondere Vorabverständigungsverfahren nach einem Joint Audit durchzuführen, gegebenenfalls auch dann das Joint Audit über ein Rollback in die Vergangenheit zu strecken, das LPA in die Vergangenheit zu strecken, das LPA nochmal zu verlängern und so für mehrere Jahre da Rechtssicherheit zu schaffen. Gleichzeitig erhöht das auch an dieser Stelle noch mehr den Beratungsbedarf, verschiebt so die Perspektive. Man muss jetzt auch noch darüber Gedanken machen, welches Instrument greife ich denn für welchen Sachverhalt? Wie kann ich hier bei risikobehafteten Sachverhalten vorgehen? Was kann ich vielleicht bei risikoarmen Sachverhalten machen und wie wirkt das Ganze dann zusammen? Und so in der generellen Tendenz, wenn man sich die neu geschaffenen Instrumente anschaut, geht es vielfach darum, Streit möglichst zu vermeiden, möglichst schon vor Einspruchs- und Klageverfahren eine Einigung hinzubekommen, insbesondere weil man dann im späteren streitigen Verfahren noch keine grenzüberschreitenden Möglichkeiten oder keine wirklich verbindlichen, grenzüberschreitenden Möglichkeiten hat, sondern dann häufig doch wieder da reinläuft, dass man nur in einem Staat Rechtssicherheit bekommt. Das ist verständlich und alle Beteiligten haben auch gesagt, das funktioniert auch und alle sind bemüht, das hinzubekommen. Wir haben aber auch noch die generelle rechtsstaatliche Perspektive versucht einzunehmen und uns gefragt, was bedeutet das denn eigentlich für die offenen Fragen im materiellen Recht, wo wir dann ja gerne doch mal präjudizielle Entscheidungen hätten. Wie kommen wir da eigentlich noch zu Fällen? Oder führt das dann dazu, dass wir nur noch die ganz kaputten Fälle, wo man gar keine Einigung hinbekommen hat, dann vor Gericht sehen und was für Präjudizien bekommen wir daraus? Trotzdem war das Fazit auf dem Podium am Ende, wir sollten jetzt vielleicht nicht an der Stelle noch ein neues Instrument einführen, sondern hier vielleicht mal Ruhe einkehren lassen, erstmal darüber nachdenken, was gibt's jetzt für Instrumente, wie lassen sie sich vielleicht noch besser aufeinander abstimmen, um dann da von der Basis zu evaluieren und dann weiterzumachen. Wir konnten damit dann aber am Ende der Tagung eigentlich auf einem positiven Signal enden, indem man gesagt hat, hier ist tatsächlich eigentlich viel hinzugekommen und die Komplexität hier an dieser Stelle ist mal positiv, weil man jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten hat und für den jeweiligen Sachverhalt dann das geeignete Instrument auswählen kann.
Ja, vielen Dank, lieber Tim, für diese sehr schöne Zusammenfassung. Und jetzt haben wir die halbe Stunde genau geschafft. Und bevor meine Stimme vollends sich verabschiedet, verabschiede ich erstmal hier die Panelleiter, die eine tolle Tagung zusammengestellt hat. Nicht nur ihr, sondern aller helfenden Hände im Yin-Netzwerk, im wissenschaftlichen Beirat, im Vorstand sei gedankt. Und zu allerletzt noch sei der IWB gedankt. Denn wenn ihr noch nicht genug habt, also wenn dieser Podcast noch nicht erschöpfend war, dann lest euch doch einfach mal das IWB-Sonderheft durch, was zu dieser Tagung demnächst erscheint mit Beiträgen zu den einzelnen Panels. Und ich glaube, wenn man dann Podcast und IWB-Heft gelesen hat, weiß man Bescheid und freut sich auf die Tagung im nächsten Jahr, die, wir wissen noch nicht genau wo, aber jedenfalls wird sie stattfinden. Und das wird dann früh genug angekündigt. Und die Sponsoren werden euch jetzt natürlich zulaufen, sodass da mindestens 500 Leute teilnehmen können, vielleicht auch viel mehr. Da drücke ich die Daumen, das wünsche ich euch. Ich werde mich vielleicht als Alumni irgendwie dazwischen schleichen. Gucken wir mal. Vielen Dank. Ja, Tim, das kann ich gerne machen. Tim schreibt mir gerade Hinweis auf das Jeden-Doktorandenseminar. Jetzt habe ich den Abgesang, muss ich jetzt nochmal abbrechen. Genau, super, super Punkt. Ich glaube, am 28. August müsste das sein, ne? War das Jeden-Doktorandenseminar?
Ja, 28. und 29. Wir erlauben uns super. 2 Tage.
Oh. Sehr gut. Also als Doktorand hat man Zeit, hat man sogar 2 Tage Zeit. Deswegen gibt es das hier ein Doktorandenseminar am 28. und 29. Es wird, glaube ich, in Dresden stattfinden. Und wenn ihr euch bewerben wollt, jetzt kann Maria oder Tim, sagt bitte nochmal die E-Mail-Adresse, wo ihr eure Bewerbung hinschickt, dann haben wir das auch rund.
Es läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 7. Juli. Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Und wir freuen uns über Bewerbungen, egal zu welchem Status, das Promotionsprojekt gerade so hat. Und das Ganze gerne an info@yin-deutschland.de und dann bekommen wir die Bewerbung, freuen uns. Alles Nähere gibt es auch auf unserer Website zum Nachlesen. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen und dann ein großartiges Doktorandenseminar.
Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, das Doktorandenseminar ist einzigartig, weil man da nämlich mit Leuten, die nicht viel älter sind als man selbst als Doktorand, diskutieren kann, ohne Professoren, sozusagen mit offenem Visier, also vielleicht mit Junior-Professoren, aber jedenfalls nicht mit Vollprofessoren. Von daher ist das wirklich sehr zu empfehlen, wenn ihr da ein bisschen Input braucht, liebe Doktoranden, meldet euch da an, das wird eine ganz runde Sache. Und damit schließe ich diesen Podcast. Wie gesagt, herzlichen Dank und wir freuen uns auf das Doktorandenseminar und die nächste Jahrestagung und die nächsten Regionalveranstaltungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.